Ich bin inspiriert von eurem Freizeitthema, was ihr hattet, habe mich da schlau gemacht und gehört, um was da ging, und ich möchte deswegen so ein paar Punkte herausgreifen und anfangen beim Thema der Bestimmung, seine Bestimmung zu entdecken, und es ist auch so ein Oberthema der Predigt dann heute. Und es soll gehen um einen israelischen Schafhirten, der schon ein bisschen älter war, das war jetzt kein Teenie mehr, der war schon 80 so zu der Zeit, also ein paar Jahre älter, aber der Mann hieß Mose. Und er hatte im Alter von 80 Jahren ein ganz interessantes Erlebnis, nämlich Folgendes, was ich jetzt vorlesen möchte aus der Bibel, aus dem Alten Testament, 2. Mose 3. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Tiere durch die Wüste und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht verbrannte. »Das ist ja seltsam«, sagte er zu sich selbst. »Warum verbrennt dieser Busch nicht? Das muss ich mir näher ansehen.« Als der Herr sah, dass Mose herankam, um es genauer zu betrachten, rief er ihn aus dem Busch heraus: »Mose, Mose!« »Hier bin ich«, antwortete Mose. »Komm nicht näher«, befahl Gott ihm. »Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs.« Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Der Herr sagte zu ihm: »Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird, und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen.« Gott ist im Busch, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist in diesem brennenden Busch, der aber nicht verbrennt. Ein Phänomen, ein Spektakel für Mose. Und Mose ist mitten im Alltag, in seinem Job. Er hütet die Schafe, wie er es immer getan hat, viele Jahre schon, 40 Jahre schon ungefähr. Und er hat Mose was zu sagen. Er hat Mose etwas zu sagen. Und so eine erste Lektion, die ich aus dieser Geschichte genommen habe und sehe, ist, dass Gott sich gerne zeigt, auch in unserem Alltag. Dass Gott gern mal so einen brennenden Busch hinstellt, nicht natürlich immer im wörtlichen Sinne für uns jetzt heute, aber dass er gern mal so einen Busch hinstellt und sich zeigt und ein Feuer anmacht und sagt: Schau mal, hier bin ich, mein Freund, mein Sohn, meine Tochter, ich habe dir was zu sagen, möchte mit dir sprechen. Und es ist cool, wenn wir wachsam sind, wenn wir aufmerksam sind und wenn wir schauen, wenn da so ein Feuer ist, wenn da so ein Busch ist, dass wir näher kommen, dass es uns anlockt, dass wir nicht nur so entfernt stehen bleiben. Das hat Mose auch nicht gemacht. So gesagt: Ja, ach, Naturphänomen, ein Busch, der nicht verbrennt, ist der interessant. Muss ich mal gleich meiner Frau und meinen Kindern zu Hause erzählen? Nein, er ist erstmal näher gegangen und hat erstmal geguckt: Okay, was ist es hier? Und hat gemerkt, Gott ist da und Gott will sprechen. Und so ist das unsere erste Berufung, dass wir nahe bei Gott sind, unserem liebenden Vater sind und ihm einfach näher kommen und nah ans Feuer rankommen. Gott hat einen Plan. Gott erzählt dann diesem Mose sein Herzensanliegen. Er sagt: Lieber Mose, ich sehe das Volk Israel, dein Volk, von dem du auch abstammst. Ich sehe, dass die sind in Ägypten dort und die leiden, die sind Sklaven, die müssen viel arbeiten und es ist hart. Und die werden unterdrückt von den Ägyptern und es ist brutal und ich höre ihre Gebete, ich höre ihr Schreien. Ich bin gekommen, um zu retten, um zu helfen. Gott nimmt Mose hinein in seine Pläne. Er erzählt ihm davon, er sagt: Mose, du sollst wissen, was mich beschäftigt. Du sollst wissen, dass es mir nicht egal ist, was passiert. Und wisst ihr, ihr Lieben, das ist der Gott der Bibel, das ist der Gott, an den wir glauben, zu dem wir hier singen, zu dem wir hier beten. Das ist der Gott, der sich interessiert für jeden einzelnen Menschen, für jede Nation, für jedes Volk. Das ist dieser Gott, der nicht einfach nur im Himmel sitzt und guckt, was machen denn die Menschen, was wird als nächstes passieren, wie werden sie sich weiter fertig machen, ja, so wer wird den nächsten Krieg anfangen oder was auch immer. Nein, dieser Gott ist, er interessiert sich und er sagt: Ich bin gekommen, um zu retten. Ich interessiere mich für meine Menschenkinder, die ich gemacht habe, meine verlorenen Geschöpfkinder, und ich will sie alle bei mir haben und dass sie mich kennenlernen, und es ist mir nicht egal, wenn sie leiden, es ist mir nicht egal. Und dann kommt das ganz Spannende, das alles Überragende, finde ich, jetzt aus menschlicher Sicht. Weil dann kommt dieser Satz zu Mose: Nun geh, denn ich sende dich zum Pharao, zum ägyptischen König. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Und das ist doch der Hammer. Weil ich meine, bisher hat Moses sich das so angehört. Natürlich war das spannend, ne? Aus dem Busch heraus, Gott spricht und so. Wow, das war einmalig in seinem Leben. Das hat er auch nicht jeden Tag erlebt. So. Und hört das erstmal sich an. Aber dann kommt diese Wendung. So Mose, ich habe was vor, ich habe Pläne, ich möchte retten und helfen. Aber ich will es durch dich tun. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob Mose dann einen Schritt zurückgegangen ist in dem Moment und gesagt hat, ach so, jetzt komme ich ins Spiel. Aber das ist Gottes Art. Er will uns dabei haben. Er will seine Pläne auf dieser Erde durch uns Menschen ausführen. Hauptsächlich durch Menschen führt er seine Pläne aus. Er könnte auch anders, souverän, einfach bestimmen, einfach machen. Hier, so, Engel, ne? Er hat ja Millionen von Engeln, über die er befehlen kann. Kann sagen, hier, Engel, du, hier, da. Aber er will mit uns Menschen zusammenarbeiten und er setzt eigentlich immer Menschen ein, um sein Projekt, sein großes Königreich auf dieser Erde auszubreiten. Immer durch Menschen. Gott initiiert, wir sind dabei. Diejenigen, die Gott näher kommen, die an den Busch rankommen, die sagen, oh, ich will diesen Gott kennenlernen, ich will hören, was er sagt, ich will mit Jesus gehen. Diese Menschen, die lädt Gott ein, dass sie Teil seines Königreiches werden. Es ist nicht so, dass du Gott vor deinen Karren spannen kannst und sagen kannst, so jetzt Jesus, komm in mein Leben, komm in mein Herz und jetzt zeige ich dir mal, wo es lang geht. So, und jetzt so wie auf so einer Kutsche, so in die Richtung möchte ich jetzt fahren, Gott, jetzt hier geht's lang. Nein. Das ist so, können wir nicht mit Gott umgehen, sondern es ist so, dass wir dann Teil von Gottes Königreich werden und uns fragen, Gott, okay, wo ist jetzt mein Platz? Was möchtest du durch mich tun in deinem Königreich? Das ist, was viele Menschen auch was kostet, warum sie sich scheuen vor einer Entscheidung für Jesus, weil sie Angst haben, zu viel zu verlieren. Weil sie sagen, oh, ich verliere mein Gesicht vielleicht, mein Stolz, meine Vorhaben, meine Wünsche, meine Träume. Das muss ich alles hinlegen und ich habe Angst, dass Gott mich vielleicht schlecht behandeln könnte oder dass es nicht so cool ist. Deswegen halten Leute lieber die Zügel in der Hand und sagen, dann lieber ohne Gott, dann lieber ohne Jesus. Das ist der Hauptgrund, warum Menschen sich nicht für Jesus entscheiden. Weil sie sagen, ich habe Angst zu verlieren. Ich habe Angst, zu viel zu verlieren. Und wenn Leute, die sich noch nicht entschieden haben für Jesus, wüssten, wie gut Gott ist, wenn sie wüssten, was für ein guter Vater er ist, dann würden sie sofort umschwenken und sagen, ach so, wenn ich gewusst hätte, dass er so gut ist, würde ich sofort kommen, würde ich sofort die Zügel abgeben und sagen, Gott, dann bestimme du, ich bin Teil deines Königreiches. Erzähl mir deine Pläne, ich will's wissen, ich will mit dabei sein, ich will mit reingehen. Mose wurde geboren mit einer Bestimmung. Sein Name bedeutet aus dem Wasser gezogen. Denn er wurde als kleines Baby schon aufs Wasser gesetzt in einem Schilfkörbchen, weil der ägyptische König die israelitischen Jungs alle umbringen wollte. Der hatte Angst, dass sie zu mächtig werden, dass das Volk zu mächtig wird. Und deswegen wurde der Mose dann auf den Nil gesetzt in einem Schilfkörbchen. Und die Tochter des Pharao, des Königs, hat ihn gefunden, rausgezogen, hat ihn Mose genannt, aus dem Wasser gezogen. Sein Name aus dem Wasser gezogen, weist schon hin auf seine Berufung, auf seine Bestimmung. Hier wird schon klar, Mose, du heißt Mose, aus dem Wasser gezogen, du bist ein Retter. Du sollst auch mal dein Volk aus dem Wasser ziehen und sollst dein Volk Israel auch mal retten. Das ist schon in seinem Namen drin, den er da bekommen hat. Gott hatte von Anfang an einen Plan mit diesem Kind, mit diesem dann jungen Mann und dann auch älteren Mann. Kurz noch zu seiner Geschichte, von 0 bis 40, das ist extrem viel, ja, so gerade für euch jüngere Leute. Von 0 bis 40, ja, diese Lebensspanne, diese Zeit hat er am ägyptischen Hof verbracht. Da wurde er ausgebildet, da wurde er fit gemacht, hat er gelernt, wie man ein König sein kann, was wichtig ist, Umgangsformen am Hof, wie man sich verhält, wie man Leute führt, hat so eine richtig gute Ausbildung genossen am Königshof. Dann 40 Jahre lang musste er abtauchen in die Wüste. Und zwar ist er einmal ausgerastet, und zwar so richtig. Er hat einen ägyptischen Sklavenhalter umgebracht, aus dem Affekt heraus, spontan, weil er einen seiner Landsleute nämlich schlecht behandelt hat. Und danach musste Mose fliehen. Er konnte nicht mehr da bleiben, weil es geht natürlich nicht, dass ein ägyptischer Prinz seine eigenen Leute umbringt. Und er musste gehen. Und er war 40 Jahre in der Wüste. Sein Charakter wurde geformt. Er konnte Gott weiter kennenlernen. Und er hat eine Familie gegründet, hat eine Frau da gefunden, hat Kinder bekommen. Und sie haben auch, er hat das Geschäft dann seines Schwiegervaters mitgestaltet, war Schafhirte. Ja, war einfach ganz normal im Job und ganz normal Familienpapa mit allem, was dann so damals auch dazu gehörte. Und dann kam das Erlebnis mit dem Busch, was wir gerade hatten, mit 80. 40 Jahre Ausbildung am Königshof, 40 Jahre Charakterschulung in der Wüste, normales Familienleben und Berufsleben. Und dann 40 Jahre Leben in der Bestimmung. Das, was Gott hier nämlich gesagt hat, du sollst mein Volk aus Ägypten rausführen, hat er wirklich gemacht später. Gott hat ihn gebraucht. Und Mose ist in seine Bestimmung reingekommen und hat genau das, man hat ein ganzes Volk aus der Sklaverei rausgeführt, mit Gottes Gnade, mit Gottes Wunder, mit Gottes Hilfe hat er das gemacht und lebte 40 Jahre lang in seiner Bestimmung, wofür er 80 Jahre vorher vorbereitet worden war. All das vorher, diese 80 Jahre, zweimal 40 Jahre, war der Weg in seine Bestimmung hinein. Das war ein langer Weg. Und es war aber auch nicht nur Training. Es war nicht nur einfach, es war auch nicht nur schwer. Es war beides. Es war wunderschön, es war traumhaft gut. Aber es war auch herausfordernd und schwer. Und es war auch schon das Leben. Es war nicht so, dass er mit 80 erst angefangen hat zu leben. Ja, um das nicht falsch verstanden zu wissen. So mit 80 ist er eben in diese Hauptberufung hineingekommen, die Gott für ihn hatte. Aber der hat vorher auch schon gelebt, auch schon gut gelebt. Ja, am Königshof da war es bestimmt nicht schlecht. Und auch mit der Familie und den Schafen und so. Das hat er auch, war bestimmt auch richtig schön. So, das war so ganz normal sein Leben. Aber das war eben der Weg bei ihm. Und wenn ich über Mose lese, dann frage ich mich, lebe ich in meiner Bestimmung? Oder bin ich gerade auch unterwegs dahin? Ich glaube, beides ist gut und okay. Hauptsache, ich bin nicht irgendwo ganz woanders. Und das Wort Bestimmung ist ein großes Wort. Man kann da viel reinpacken. Ich möchte uns Mut machen, dass wir hier Grenzen niederreißen, die vielleicht in Gedanken manchmal vorhanden sind. Ich von mir kenne das so. Dass ich trenne hier, gut, in meinem Fall ist es nicht ganz so treffend, aber dass ich trenne hier Beruf und Gemeinde und Familie und vielleicht dann noch irgendwie Freizeitbereich, dass ich so meine Bereiche habe und die so schön getrennt sind, ja. Und dann, wenn ich jetzt an Gemeinde denke, so, dann denke ich so an Bestimmung und Berufung und da, das ist es so, ne? Und vergesse vielleicht, ach nee, meine Familie. Hey, wie wär's, wenn das meine Bestimmung ist, als Familienpapa Kinder großzuziehen, als Ehemann meiner Ehefrau zu dienen und ihr Gutes zu tun, sie zu segnen. Wie wäre das, wenn das meine Bestimmung ist, die ich gerade lebe? Wie wäre es, wenn es deine Bestimmung ist, dass du in deinem Job, in deinem Beruf dich fragst, hey, wo könnte ich einen Gebetskreis starten in meiner Firma? Wo könnte ich einen Bibelkreis anfangen? Wo könnte ich mich mit Christen connecten, dass wir anfangen, für unsere Firma zu beten? Oder in der Schule, wie kann ich einen Schülerbibelkreis starten? Wie geht das am besten? Wie kann ich das Reich Gottes dahin bringen, wo ich bin? Wisst ihr, Bestimmung ist so riesengroß und es umfasst das ganze Leben, das ganze Leben. Es ist nicht nur Gemeinde, ja, Gemeinde ist ein Teil davon. Das Reich Gottes ist riesengroß, es ist in unserem Leben drin, wenn wir das möchten. Es ist total drin. Und so diese Frage möchte ich dir stellen auch heute, egal wie alt du bist. Ich glaube, so in jungen Jahren als Bible-Teens ist das beste Alter, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich finde es krass auch, wie konkret ihr schon, ihr drei, das im Interview geäußert habt, so auch wisst schon, was ihr vorhabt, so, ja, und so Ziele. Das finde ich genial. Ich glaube, ich mit 13, 14, wow, da war ich noch weit weg davon. Echt Respekt, total cool. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, auch weiter darüber nachzudenken, aber auch allen, die älter sind, ja, als die Teens, darüber nachzudenken, lebe ich in meiner Bestimmung oder bin ich unterwegs dahin? Werde ich gerade geformt dazu? Es ist der Ort des Glücks, möchte ich auch dazu sagen. Es ist der Ort, wo du da bist, wozu du geboren bist. Es ist dieser Ort, der Bestimmung heißt und wo Gott uns einfach weiterführen möchte, unseren nächsten Schritt. Nicht, dass es immer so ist, so zack wie bei Mose, ne? Von einem Tag auf den anderen so zack in der Bestimmung. Ich glaube, meistens ist es mehr dieser Prozess, dieser Weg hinein, dieser Schritt, ein nach dem anderen und wir merken irgendwie, oh, es fühlt sich gut an. Ich bin mit Gott connected, bin mit ihm unterwegs und ich merke, ich kann was bewegen. Da kommt was aus meinem Leben raus und was Gutes irgendwie, was Leuten gut tut. Und dann merke ich, ich lebe meine Bestimmung. Cool, es macht so viel Spaß, das Leben ist so schön. Ja. Diese Freude wird freigesetzt und ist ein gutes Zeichen dafür, dass du weißt, ich bin in meiner Bestimmung, wenn die Freude da ist. Die Freude, die Gott uns gerne schenken möchte. Und es ist noch ein Schritt, oder es ist ein Schritt, der ganz einfach ist. Der erste Schritt in die Bestimmung hinein ist der Schritt in die Aktivität. Zeit, etwas zu tun, habe ich es überschrieben. Zeit, etwas zu tun. In Lukas 6 sagt Jesus im Neuen Testament, da springen wir jetzt, also ganz weit vom Alten Testament ins Neue Testament rein. Jesus sagt dort, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter Baum keine guten. Man erkennt einen Baum an seiner Frucht. Feigen wachsen nicht an Dornsträuchern und Weintrauben nicht an Brombeerbüschen. Ein guter Mensch bringt aus einem guten Herzen gute Taten hervor und ein böser Mensch bringt aus einem bösen Herzen böse Taten hervor. Was immer in deinem Herzen ist, das bestimmt auch dein Reden. Ich bin kein Botaniker und wenn wir manchmal in Gütersloh durch den Stadtpark laufen, wo wir sehr oft sind und im Botanischen Garten auch sind, dann fragen manchmal Leute, die wir zu Besuch haben, hier nach den Pflanzen irgendwie und ich muss dann immer passen und es ist so, nee, keine Ahnung, wie der Baum heißt, schon wieder vergessen, früher mal gelernt, aber gut, dass meine Frau Biologie studiert hat, die hilft dann meistens weiter. Aber was ich weiß ist, wenn ich einen Baum sehe, an dem ein Apfel hängt, dann weiß ich, das muss ein Apfelbaum sein. Ja, das muss einfach so sein, weil da hängt der Apfel dran, das ist so sichtbar, wisst ihr, wie es Jesus hier sagt. Also es hängt einfach an einem Dornenstrauch, da wachsen keine Weintrauben oder keine Brombeeren oder so, ja, sondern da kommen Dornen raus. Und am Brombeerstrauch, da wachsen eben die Brombeeren. So ist es einfach, es ist sichtbar. Und genauso ist es in unserem Glaubensleben, im christlichen Leben, wenn wir mit Jesus gehen, wenn wir uns für Jesus entschieden haben und mit ihm sind, dann ist das Hauptthema die Frucht. Welche Frucht bringen wir? Es geht nicht um das Wissen. Es geht nicht darum, wie viel wissen wir über die Bibel, über Gott, über die Gemeinde, über was man so wissen kann. Das ist völlig irrelevant erstmal. Das ist nicht, was bewertet wird. Bewertet wird einfach die Frucht, die aus unserem Leben hervorkommt. Was kommt hervor? Und die Hauptfrucht, die Jesus nennt bei seinen Nachfolgern, seinen Freunden, ist die Liebe. Ein liebevoller Mensch. Also wenn ich einen liebevollen Menschen begegne, wo ich merke, oh, das ist so schön, in seiner Gegenwart zu sein, so angenehm, da ist so viel Wertschätzung, so viel Wärme und so wenig Kritik und Verurteilung, dann denke ich zuerst, ey, das muss ein Christ sein. Das muss ein Kind Gottes sein. Das ist mein erster Gedanke, weil Jesus sagt, an der Liebe erkennt man den Menschen, erkennt man meine Nachfolger, erkennt man euch als meine Kinder. Das ist die Hauptfrucht. Dass es um die Frucht geht, das sagt Jesus auch bei Simon Petrus. Als er Simon, so einen seiner ersten Nachfolger, seiner Jünger, zu sich ruft und sagt, Simon, du warst bisher ein Fischer, denn er war Fischer von Beruf, aber ab jetzt sollst du ein Menschenfischer sein. Da weist er gleich auf die Vision hin, die er von Petrus hat, Jesus. Nämlich er sagt, du sollst Menschen gewinnen für mein Königreich. Das ist deine Berufung, das ist meine Vision, die ich für dich habe. Das ist deine Bestimmung. Das ist die Frucht, die von dir ausgehen soll, die du bringen sollst. Dass Menschen gerettet werden. Dass du dann meine Gemeinde baust. Er ist dann der Fels der Gemeinde. So wird Petrus genannt. So Jesus sagt nicht, Petrus, ich will dich zu einem Gläubigen machen. Dass du ganz tief verwurzelt bist im Glauben, so. Ja, ist nichts dagegen, tief verwurzelt sein im Glauben, das ist ein anderes Thema. Aber das Ziel ist, Frucht zu bringen. Das Ziel ist, Frucht zu bringen. Und an der Liebe werden wir erkannt. Was im neuen Leben mit Jesus zählt, ist Frucht. Wir werden gerettet durch Glauben an Jesus, aber dann geht's um die Frucht. Um die Frucht. Und ihr Lieben, um das klar zu machen, ohne Verdammnis hier zu verbreiten, ja. Nicht sagen, oh, jetzt Kritik, ja, Frucht von meinem Leben und so. Nein, aber um uns das zu sagen, was das Wort Gottes sagt, es geht um die Frucht und Gott möchte uns dabei helfen. Es geht nicht um alle Theorien. Man kann viele Theorien haben und wissen und viel kennen, aber man bringt vielleicht keine Frucht für das Reich Gottes. Und das ist sehr schade. Und es ist gut, wenn man sich vom Heiligen Geist hier helfen lässt, um die Frucht bringen zu können. Und es beginnt immer mit dem Schritt in die Aktivität rein. Immer so ein nächster Schritt. Ich erinnere mich in meinem persönlichen Glaubensleben, dass ich mal gefragt wurde. Ich war in meiner Heimatgemeinde in Süddeutschland, war eine kleine Gemeinde, so 60, 70 Leute oder so in die Richtung. Und ich wurde gefragt, da war ich 13, so auch in eurem Alter ungefähr, Kinderdienst, kannst du im Kinderdienst mitmachen? Kannst du da auch mal eine Stunde auch leiten und da gestalten und so? Und dann war ich erst total überfordert und dachte, okay, ich fühle mich zu jung, fühle mich nicht bereit dafür irgendwie. Aber hab's dann doch gemacht, die Not war groß. So ist in kleinen Gemeinden manchmal so, dass man irgendwie alles dann macht und so und machen soll. Und jeder wird gebraucht an Bord. Und hab dann Gitarre gelernt, weil ich dachte, es ist gut zu singen mit den Kindern und so. Und ich weiß nicht, ich glaube, die haben es gut überstanden, so die Kinder, mit denen ich zu tun hatte. Aber das war halt erstmal so ein Lernen und Reingehen in den Dienst, in den geistlichen Dienst. So ja, so wie ihr Teens das ja auch macht hier im Bible-Dienst aktiv mit FCG Kids und so. Ich finde das so, so genial, dass ihr diese Richtung einfach schon nehmt und geht. Und später wurde ich gefragt für Tontechnik, wie gesagt, kleine Gemeinde, da ist man dann überall und so, hinten an der Tontechnik, dann wird jemand gebraucht und kannst mal machen und dann sitzt man da für 1, 2, 3 Jahre oder so und lernt sich so an, ne? Nicht als Profi, aber man lernt sich so an und dann Jugendleitung auch irgendwann und so, hey, wir brauchen einen Jugendleiter und so und wisst ihr, es ist alles, jedes Mal ist es eine Entscheidung und ich glaube, viele von euch kennen das auch, es ist eine Entscheidung, okay, mache ich's oder mache ich nicht? Also ich kann ja immer auch Nein sagen und sagen, nee, ich will lieber mein Leben leben, ist entspannter. So, ich will mich nicht investieren, ich will jetzt lieber mal mich um mich kümmern. So, du kannst immer Nein sagen. Es ist immer diese Entscheidung zur Aktivität. Und das sind jetzt Beispiele aus dem Gemeindeleben, aber es können genauso Bereiche aus dem restlichen Alltag sein. Was immer in deinem Herzen ist, bestimmt auch dein Reden. Das ist hier dieser letzte Vers in diesem Absatz, den Jesus sagt. Und es ist nämlich so, dass vor dem Schritt in die Aktivität kommt das Reden. Wir machen uns Gedanken und wir sprechen Dinge auch aus. Und diese Richtung marschieren wir dann auch normalerweise. So, was von unserem Mund ausgeht, das leitet uns sehr, sehr stark. Und es zeigt, was in unserem Herzen drin ist. Ich möchte fragen, wovon reden wir den ganzen Tag? Ich bin froh, dass, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ich noch nicht und ich habe es auch nicht vor, mal einen Tag lang aufzunehmen, was aus meinem Mund alles rauskommt. Diese, ich weiß nicht, 10 bis 20.000 Wörter, die rauskommen. Und ich bin sicher, dass ich über vieles, auf vieles nicht stolz sein würde und sagen würde, oh, da war viel Gelaber dabei und viel so echt unnützes Zeug oder sogar verletzendes Zeug, was irgendwie auch andere fertig macht oder nicht Gott ehrt irgendwie. Ich glaube, man kann hier auch übertreiben so an der Stelle, aber so, worüber reden wir? Also, so, wir reden vielleicht über die Schule, über einen Beruf, über andere Menschen, über das Wetter, über Fußball, über unsere Hobbys. Und es ist okay. Es ist völlig okay. Aber ist Jesus auch drin in unserem Reden? Ist er auch drin? Dass er auch vorkommt in unserem Alltag? So, zum Beispiel, bist du gesund geworden? Oder hat Jesus dich geheilt? Du kannst es immer so und so ausdrücken. Oder ist dir etwas Gutes passiert? Oder hat Gott dir etwas Gutes geschenkt? Versteht ihr, was ich meine? Das ist so, wir können Dinge immer so und so auch ausdrücken, formulieren. Und ich glaube, hier gibt es auch zwei Extreme. Es gibt auch hier etwas, ich nenne es mal so was Übergeistliches, ja, dass man in jedem zweiten Satz kommt Jesus irgendwie und es ist so zwanghaft und so religiös und so, oh, ich muss irgendwie fromm reden und das ist auch nicht schön und Leute denken, wo bist du denn? Bist du schon im Himmel oder bist du noch hier auf der Erde oder so? Aber es gibt auch das andere Extrem, dass Menschen in ihrem Alltag eigentlich Christen sind, aber gar nicht reden, gar nicht das äußern. Und Gott sagt, hey, ich will dein Schweigen, ich wünsche, dass du dein Schweigen brechen kannst, dass du frei bist zu reden, was ich dir Gutes tue, dass du frei bist, einfach zu reden von dem, was du erlebst, ganz natürlich, nicht aufgezwungen, aufgesetzt, einfach frei davon zu reden, was ich dir Gutes tue. Genau, so was im Herzen ist, das bestimmt unser Reden. So auch wenn wir daran denken, wovon träumen wir wirklich tief im Herzen? So was wir vielleicht auch nicht jedem sofort erzählen, aber wovon träumen wir wirklich? Ist es so Haus, Garten, Urlaub, so diese Richtung? Ist eine schöne Sache, es sind tolle Dinge. Aber träumst du auch von Menschen, die gerettet werden in deinem Umfeld? Träumst du auch von der Gründung neuer Kleingruppen, neuer Gemeinden? Träumst du auch davon, dass deine Straße einfach erreicht wird, die Menschen dort wohnen mit dem Evangelium, dass sie Jesus kennenlernen? Und dass Leute befreit werden, geheilt werden? Träumst du davon, dass in deiner Firma, dass dein Chef sich für Jesus entscheidet und dass ihr einfach Bibelkreise starten könnt und dass das Reich Gottes wächst, wo du bist, wo du lebst, wo du arbeitest, in deiner Familie? Und dieser Vers, ich finde ihn echt heftig, was immer in deinem Herzen ist, ist bestimmt auch dein Reden, weil es ernüchtert mich manchmal sehr, sehr stark. Wo ich merke, okay, wow, was ist in meinem Herzen wirklich drinne? Und dann sage ich, Gott, bitte hilf mir, bitte hilf mir. Es ist ein ehrlicher, manchmal ernüchternder Gradmesser, aber ein ganz ehrlicher Gradmesser. Weil unser Reden so auf Dauer, das können wir nicht verstellen. Wir reden, was hier drinne ist, das kommt einfach raus. Aber die gute, gute Nachricht ist, wir müssen nicht hier stehen bleiben. Gott ist niemals ein Gott, der jetzt sagt, so, schau mal, jetzt habe ich es dir gezeigt. Bist du mal sonntags zum Gottesdienst gekommen, habe ich dir erzählt, was du falsch machst, ne? Dein Reden, hier, schau mal, was in deinem Herzen ist, wie viel da noch fehlt und so. Nein, nein, nein. Gott ist immer ein Gott der Möglichkeiten. Ja, er zeigt uns Dinge auf, wie sie sind. Manchmal hält uns auch den Spiegel vor und sagt, schau mal, mein Freund, so sieht's gerade aus. Aber er ist mit seiner Hand hier und sagt, ich will dich retten, ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Wenn du merkst, in meinem Herzen ist noch nicht so viel Jesus, wie es vielleicht gut wäre, wie es auch schön wäre, wie es auch die Freiheit bedeuten würde, dann sagt er, ich möchte dein Herz erfüllen mit meinem Geist, möchte ich voll machen mit dem guten Heiligen Geist, möchte ich mit meinem Geist erfüllen, damit von dir Gutes ausgeht, gute Worte ausgehen, Worte, die Mut machen, die erbauen, damit Frucht auch letztlich ausgeht, die bleibt. Ihr Lieben, dieser Punkt ist so, so wichtig, weil wir können hier stehen bleiben unter, ich sag mal so, dieses Wort Verdammnis, ja. Wir können hier stehen bleiben und sagen, okay, ah, oh, das ist so hart, ja. Der Maßstab von Gottes Wort ist so hoch. Und ich bin noch nicht so weit und ich merke gerade, wie viel mir noch fehlt als Christ auch jetzt. Aber Gott sagt, bitte, bitte bleib jetzt nicht hier stehen, sondern jetzt nimm meine Hand und lass dich von mir führen, lass dich von meinem Geist erfüllen, damit dein Herz voller wird von mir. Und du mehr redest von mir und mehr Frucht kommt und du mehr in deine Bestimmung hineinkommst. Johannes 7, 37 bis 39, die letzten Verse für heute in dieser Predigt. Wenn jemand Durst hat, sagt Jesus, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Jesus möchte dich gerne mit seinem Geist erfüllen. Und er sagt, wenn ich dich mit meinem Geist erfülle, dann gehen von dir Ströme aus des lebendigen Wassers. Ja, das geht aus den Worten dann raus und es geht in die Taten über. So, das geht hinein, dass du in deine Bestimmung lebst und immer mehr hineinkommst, dass immer fokussierter wird, die immer klarer ist. Ja, dafür bin ich geboren. Das ist meine Bestimmung. Jetzt lebe ich es. Amen. Es macht so viel Spaß. Das Leben ist so schön. Ihr Lieben, das ist, worum es geht. Und der Vater sagt, schon immer wollte ich dich hineinführen. Du bist geboren mit einer Bestimmung. Du bist geboren, um etwas zu erreichen in diesem Leben. Und es ist nicht immer dieses, weißt du, wie Mose, das ganze Volk oder so. Hey, vielleicht bist du nicht oder sind wir es nicht berufen, ein Volk irgendwo hinzuführen und so. Ja, ist eher unwahrscheinlich. Aber es kann auch sein, dass jemand hier ist, der berufen ist, eine Nation zu verändern, Nationen zu prägen. Ihr Lieben, es sind immer einzelne Menschen, die Nationen auch verändern und prägen. Es sind immer einzelne Menschen, so wie du und ich. Auch die Leute, die wir im Fernsehen sehen, ja, so die Großen dieser Welt, in Anführungsstrichen. Es sind normale Menschen, die haben irgendwo angefangen und haben sich vielleicht sogar im besten Falle irgendwann von Gott an die Hand nehmen lassen und sich führen lassen und dürfen jetzt prägen und Veränderung bringen, diese Welt hinein. Es sind alles normale Menschen, so wie du und ich. Denk nicht klein. Vielleicht gibt Gott dir eine Nation, die du prägen und verändern sollst. Vielleicht ist es aber auch irgendwie einfach dein Umfeld, was Gott dir gerade zeigt. Du sagst, hey, deine Family, ein Family-Leben ist gerade viel los, ja. Und ich habe dich reingelegt, deine Bestimmung ist, ein Papa, eine Mama zu sein. Oder du hast jemanden, den du pflegst, einen Elternteil. Und du sagst, oh, ich habe keine Zeit für Reich Gottes, in Anführungsstrichen. Ich habe keine Zeit für Gemeinde. Ey, Gott sagt dir, schau mal, du pflegst dir deine kranke Mutter oder Schwiegermutter. Und das ist Reich Gottes, was du machst. Du bist in deiner Bestimmung, du lebst hier und du investierst und du säst und du wirst auch ernten. So, lass uns, Thema Bestimmung, echt, ihr Lieben, lass uns das groß denken und uns von Gott an die Hand nehmen lassen. Und er sagt, ich will dich mit meinem Geist erfüllen, damit Ströme des Lebens aus dir fließen. Der Vater, Gott der Vater, hat dafür Jesus Christus gesandt auf diese Erde. Er hat Jesus Christus auf die Erde gesandt und er ist am Kreuz von Golgatha gestorben vor 2000 Jahren. Sein Blut ist geflossen für unsere Sünde und unsere Fehler, damit die weggenommen werden. Aber wisst ihr, was das Ziel dahinter war? Das Ziel dahinter war, dass Gott uns Menschen mit seinem Geist jetzt erfüllen kann. Er will dich erfüllen mit seinem guten Heiligen Geist, um dich in deiner Bestimmung weiterzuführen, um dich dadurch auch so glücklich zu machen, dass du darin lebst, wozu du gemacht bist, wozu du geboren bist. Und die gute Nachricht ist auch, du musst dich hier nicht vergleichen. Du musst hier an keinen anderen Menschen denken, als nur an dich alleine. Du musst dir nicht denken, der, die, ja, was machen die, was macht der, große Berufung, kleine Berufung. Nein, so ist es nicht. Du bist gemeint. Du, komm näher zum brennenden Dornbusch. Der Herr will dich mit seinem Geist erfüllen. War schon immer sein Ziel. Er liebt dich so sehr. Er ist der gute Vater, der genau weiß, wozu er dich gemacht hat. Und das Leben ist so schön mit ihm. Es ist so schön, in seiner Bestimmung zu sein. Und ich möchte gerne beten dafür, dass wir Gottes Stimme hören an der Stelle, dass wir Gott erleben an der Stelle. Und ich möchte das ganz allgemein einfach tun und euch bitten, dass wir aufstehen, gemeinsam dazu. Und bevor wir einfach Gott anbeten, ihn nochmal einladen, zu uns zu sprechen, unser Herz jetzt ganz persönlich zu berühren. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, du bist der Gott, der die Liebe selbst ist. Du bist unser Vater im Himmel. Herr, dein Name ist heilig und dein Königreich, es wächst auf rasante Weise, auch in dieser Welt, in dieser Zeit. Es ist so spannend, das zu beobachten, Herr. Aber Gott, ich bete, Herr, dass wir hier nicht nur Beobachter sind, wie dein Königreich wächst und zunimmt oder dass wir es sogar gar nicht sehen, sondern dass wir hineingehen in Aktivität, dass wir vielleicht sogar auch erst anfangen, Frucht zu bringen für deinen Namen, Jesus, für dein Königreich. Ich danke dir, Herr, dass du deine Liebe ausgießt in unser Herz durch den Heiligen Geist. Dass du uns deinen Geist gibst und dass du deinen Geist gerne in unser Herz ausgießen möchtest, alle, die sich öffnen dafür, damit du dich groß machst, Jesus, und damit du uns in unsere Bestimmung führst, damit Ströme des Lebens von uns fließen. Danke dafür, Jesus. Und so bete ich jetzt, guter Geist Gottes, dass du jedes Herz erfüllst, was sich gerade dir öffnet gegenüber. Jedes Herz erfüllst, das sich dem brennenden Busch nähert und einfach gerade einen Schritt auf dich zugeht und sagt, Herr, ich will mehr. Ich will mehr. Und ich will näher an meine Bestimmung. Und ich will hören, was du vorhast, was du mit mir vorhast. Ich will mit dir gehen. Ich will dir gehorchen. Ich will dir vertrauen, mein Gott, mein guter Vater. Danke, Jesus. Du bist der Allerbeste. Und dein Königreich, es ist unaufhaltsam. Und ich bete, dass immer mehr Leute total fröhlich, total begeistert dazukommen und mitgestalten und mitbauen. Danke, Jesus. Du bist der Herr. Und wir beten dich an heute Morgen, heute Mittag. Amen. Amen.